auch begonnen mit dieser Predigtreihe. Es gibt viele Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben, dass diese Predigt sich sehr angesprochen hat. Und das freut mich sehr, dass wir einfach das Leben von Josef gemeinsam anschauen können und anschauen können, was Gott durch ihn getan hat und was für Traum er bekommen hat und was wir daraus lernen können. Wir haben letzte Woche haben wir geschaut nach eigentlich einer Prüfung, wodurch der Josef gegangen ist. Und Josef wurde in erster Linie geprüft durch Ablehnung. Es war die Prüfung der Ablehnung. Als er einen Traum von Gott bekam, oder sogar mehrere Träume, und wo Gott ihm gesagt hat, dass er eines Tages herrschen würde, sogar über seine ganze Familie, und die ganze Familie es nicht verstanden hat und ihm dadurch abgelehnt hat. Und manchmal gehen wir, wenn wir den Gottestraum verfolgen wollen, wenn wir das, was Gott in unser Leben spricht und das, was Gott mit uns vorhat, wirklich dafür gehen und weitergehen, dann können wir rechnen, dass es Ablehnung geben wird. Es wird Ablehnung geben von Menschen, die sogar vielleicht dir ganz nahe stehen, wo die sagen, nein, das kann ich nicht sehen. Nein, da mache ich nicht mit. Und es ist die Frage, wie wir dann weitergehen. Und wir haben letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, um nicht aufzugeben. Wir sollen Stehaufmenschen sein. Wenn der Ablehnung kommt, manche Leute, die denken dann immer, ja, dann ist es der Herr. Wenn irgendein Widerstand oder Ablehnung kommt, dann will der Herr es wohl nicht, dass wir das machen. Aber das stimmt in den meisten Fällen nicht. Manchmal ist es schon so, dass Gott quasi ein Stopp oder einen Halt macht. Aber sehr oft ist es der Teufel, der uns abhalten möchte von das, Dankeschön, von das, was Gott für uns hat. Und deswegen ist es wichtig, um zu wissen, was hat Gott zu meinem Herzen gesprochen? Was ist der Traum, den Gott mir gegeben hat? Und wenn wir klar gehört haben von das, was Gott für uns hat, dass wir festhalten und weitermachen und auch wenn Widerstand kommt, dass wir nicht aufgeben. Stehe auf und macht weiter. Heute gehen wir weiter und wir fangen quasi mit den ersten Teil an, in 1. Mose 39, wir werden gleich diese Bibelstelle lesen, aber ich muss etwas bekennen oder bestehen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber wir haben sicherlich eine, wenn nicht mehrere Ratten in der Oase. Es war vor einigen Wochen, letztes Jahr habe ich wenigstens eine gesehen, also da ganz hinten und er ging quasi in die Richtung raus. Und können Mäuse oder Ratten sein, es war aber nicht so klein, es war ziemlich groß. Und als der Techniker, der David, als er hier Licht gemacht hat, hat er mich gezeigt und hat gesagt, guck mal, hier ist Kot und das bedeutet, hier läuft irgendeine Ratte oder ein Maus hier drumherum. Und so müssen wir irgendetwas machen, was das angeht. Und die Frage ist, wie werden wir solche Viecher los? Wie fängt man eine Ratte? Es gibt viele verschiedene Wege, wie man das macht. Aber ein gänglicher Weg ist durch Rattengift. Und die Frage ist, warum funktioniert Rattengift? Rattengift ist so etwas, wenn wir jemandem Gift geben würden, so wenn es ganz schrecklich wäre, dann würde niemand das einnehmen und auch die Ratte würde kein Gift einfach freiwillig essen. Aber die Sache ist, Rattengift ist 99% Rattenfutter, so das, was sie gerne haben, und nur 1% ist Gift. Und so das Gift ist quasi in dieses Paket reingelegt und es ist verdeckt, man sieht es nicht und deswegen geht der Ratte ran, er denkt, das ist Futter und er will sich sättigen daran und wenn er das tut, letztendlich tut es etwas mit ihm. Und innen drin, wenn er sich gesättigt hat oder denkt, dass er sich sättigen kann, wird er von innen drin getötet. Und genauso ist das mit Sünde. Mit Sünde ist das so, keiner würde sündigen, wenn es uns nicht irgendwie schmackhaft oder lecker erschien. Wenn es nicht irgendwie eine Anziehungskraft hat auf uns. Wenn es nicht irgendwie uns etwas vorgaukelt, das gut ist. Und das ist es immer mit der Sünde. Der Sünde zeigt sich am Anfang sehr schön und sehr gut und sehr appetitlich zeigt es sich. Aber am Ende tötet es uns von innen. In Sprüche 14, Vers 12, da steht, mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Manchmal sehen wir, dass dies der Weg ist und es sieht alles gut aus. Aber die Bibel sagt, wir sollen aufpassen, denn manchmal zeigt ein Weg uns richtig, aber das Ende davon führt in den Tod. Josef, er war der 11. Sohn Jakobs. Letzte Woche habe ich ein bisschen darüber erzählt, dass Josef letztendlich 12 Söhne hatte. Und er hatte 2 Frauen und einige Beifrauen. Und diese Kinder würden durch diese Frauen geboren. Aber Rahel war eigentlich sein Lieblingsfrau. Eigentlich wollte er sie heiraten und nicht Lea. Und aber so wie die Geschichte dann ging, würde er da betrogen. Man hat ihm erst Lea gegeben und als er dann verheiratet war und am nächsten Morgen hat er dann gemerkt, ich habe nicht mit Rahel geschlafen, ich habe mit Lea geschlafen. Und dann hat der Vater gesagt, ja, aber so ist es bei uns Sitte. Wir heiraten nie die Jüngere vor die Ältere. Und deswegen, wenn du willst, kannst du auch Rahel heiraten, aber dann musst du noch 14 Jahre für mich arbeiten. Der Laban, 7 Jahre für mich arbeiten. So der Schwiegervater Laban, der war schon ein Schlingel. Einer, der teilweise genauso war wie Jakob, weil Jakob hat auch betrogen. Jakob hat betrogen, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen. Und hier sehen wir, dass dass von diesen Frauen, die Rahel aber am Anfang keine Kinder bekommen kann. Er hat sie sehr geliebt, aber sie hat keine Kinder bekommen. Und erst am Ende kriegt sie 2 Söhne. Und beim 2. Sohn stirbt sie leider während der Geburt. So, diese 2 Söhne waren für Jakob sehr, sehr wichtig und der Josef war irgendwie sein Lieblingssohn, der Erstgeborene von seiner Frau Rahel. Und dann spricht Gott zu diesem Josef. Und irgendwie merkt man, dass irgendwie der Hand Gottes auf ihm ruht und dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat. Und seine Brüder, die hassen ihn deswegen. Und sie sagen, er ist schon der Lieblingssohn. Er hat schon das prächtige Gewand von seinem Vater bekommen. Und dann kommst du jetzt mit diesen blöden Träumen noch und sagst uns, dass wir irgendwann mal beugen werden für dich, wie Gaben beugen und dass du irgendwie, dass sogar dass wir wie Sterne sind und wir für dich beugen und dass sogar Sonne und Mond, so Vater und Mutter in diesem Traum sogar für dich beugen werden und die haben ihm darum gehasst. Und wollten ihn töten. Aber dann kommt der Ruben, einer seiner Brüder, der Älteste, und der sagt, nein, lass uns das nicht tun. Und dann machen sie einen anderen Plan, sie schmeißen ihn in eine Grube und nachher wird er aus dieser Grube rausgeholt und er wird verkauft als eine Sklave nach Ägypten. Und dann erzählen sie seinem Vater, dass er irgendwo umgekommen ist und dass Löwen ihn wahrscheinlich getötet haben, weil sie haben sein Kleid mit Blut gefunden. Und sein Vater denkt, er ist gestorben. Da geht die Geschichte weiter. 1. Mose 39, 1 bis 6. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlhaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Und Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Der Herr aber war mit Josef, sodass ihm alles glückte, was er tat. Als nun der Ägypter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, fand Josef Gunst in seinen Augen. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar Aufsicht über seinen Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles, so der Potiphar, alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Die Geschichte geht hier weiter, dass Josef, also es endet in Moll, am Ende wird er verkauft als eine Sklave und er kommt dann in dem Haus von Potiphar. Und dann sehen wir, dass da steht, und der Herr aber war mit Josef. Der Herr aber war mit Josef, sodass ihm alles glückte, was er tat. Josef, er war gesegnet. Das, was auf Josef sein Leben war, war der Hand Gottes. Und wir wissen, dass wenn wir Jesus Christus aufnehmen, wenn wir Christ werden, dann fängt ein neues Leben an. Das Alte ist vorbei, das Neue ist geworden und quasi der Hand Gottes kommt über uns, unser Leben. Wir sind von dem Moment, dass wir Jesus Christus aufnehmen, gesegnet. Und manchmal merken wir es, manchmal spüren wir es nicht, aber wir sind gesegnet. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, als ich eine Predigt gehört habe über genau diese Gedanke, ich bin gesegnet. Und die Gedanke würde mich richtig groß, dass wir gesegnet sind. Dass der Segen des Allerhöchsten auf unser Leben ruht. Wenn etwas wirklich wichtig und notwendig ist, ist es der Segen Gottes. Es ist der Segen, es ist das Ja, was Gott eigentlich über uns sagen möchte. Und Josef, er war gesegnet. Gott hat einen Plan mit das Leben von Josef vor. Und den Plan, den Gott hat, waren Gedanke des Friedens und nicht von Unheil, um ihm Zukunft und Hoffnung zu gewähren, so wie es in Jeremia 11, Vers 29 steht, 29, Vers 11 steht, um ihm Zukunft und Hoffnung zu geben, zu gewähren. Und genau das ist, was Gott mit uns vorhat. Also diese Bibelstelle sagt, dass ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, sagt der Herr. Der Herr sagt, die Gedanken, die ich über euch habe, wenn ich an euch denke, dann denke ich, dann habe ich Gedanken des Heils, Gedanken des Friedens und nicht Gedanken des Unheils. Um uns, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Manchmal gehen wir durch Zeiten und wir verstehen nicht, warum wir durch diese Zeiten gehen. Aber ich kann euch sagen, dass die Gedanken, die Gott über dich hat, Gedanken des Friedens sind, Gedanken des Heils sind und nicht Gedanken des Unheils. Du bist gesegnet. Bist du nicht dankbar, dass wir einen Gott nachfolgen, der uns segnet überall, wo wir hingehen? Und dass überall, wo wir sind, er mit uns ist. Der Segen auf unser Leben ist in erster Linie natürlich für uns. Aber das Schöne von Gottes Segen ist, dass es nicht nur für uns ist, aber dass der Segen Gottes einfach weitergeht. Und das, so soll eigentlich das Leben einen Christ aussehen. Wir sollen so überreichlich gesegnet sein. Wir sollen wissen, dass der Segen Gottes auf uns ruht und wir merken, wie es einfach tropft über uns hinaus und andere Menschen berührt. Denn so war das bei Josef. Wir sehen, der Herr aber war mit Josef. Entschuldigung. Und er sagt, von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar, Josef zuliebe. Es ist interessant, dass Potiphar, Er hat nichts mit Gott zu tun. Er hat nichts mit Gott am Hut. Und trotzdem wurde er gesegnet, nicht wegen ihm, sondern wegen Josef. Wisst ihr, dass Menschen um euch herum gesegnet werden können? Einfach weil ihr Jesus nachfolgt. Einfach weil ihr in Beziehung zu Jesus lebt. Ich glaube, dass Menschen, wenn sie hier in der Oase kommen und sie haben noch keine Beziehung zu Jesus, dass sie, wie heißt das, von den Socken gesegnet werden, dass sie so reich nach Hause gehen, dass wenn sie nach Hause gehen, dass ihr Herz einfach überfließt und nicht wegen ihnen, aber weil ihr da seid, weil wir da sind, weil wir den Segen Gottes mit uns tragen. Ich bin gesegnet. Ich kann euch sagen, wenn dieses Groschen fällt, wenn wir verstehen, dass wir gesegnet sind, dann werden wir ganz anders durch das Leben gehen. Wisst ihr, wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Manche Leute werden kein klarerer Jesus sehen als du und ich. Und wir können überall da, wo wir gehen, können wir ein Licht sein für ihn. Wir können, weil wir gesegnet sind, werden andere gesegnet. Ist das nicht großartig? Das, was in dir ist, ist größer als das, was um dich herum ist. Glaubt jemand das, was ich hier sage? Das, was in dir ist, ist größer als das, was um dich herum ist. Es geht Josef gut als Sklave im Hause Potiphas, aber nicht wegen seiner äußeren Umstände, weil er war noch immer Sklave. Er war nicht, wir würden sagen, er ist weit weg von das, was Gott eigentlich mit ihm vorhatte. Er ist weit weg von der Gottestraum, die er bekommen hat. Er ist weit weg von das, was eigentlich sein soll. Aber nicht wegen seiner äußeren Umstände ging es ihm gut, sondern wegen was im Inneren bei ihm geschieht. Und bei uns alle, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, können wir Frieden haben, mitten in der Sturm. Gott hat uns nie versprochen, dass wir keinen Sturm erleben werden. Aber wir können mitten in der Sturm, kann es uns gut gehen. Mitten durch die schweren Zeiten können wir sagen, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Manchmal sind die äußeren Umstände deine Arbeit und es geht nicht gut auf deine Arbeit, aber was in dir geschieht, ist größer als deine äußeren Umstände. Vielleicht sind die Nachrichten, die du vom Arzt über deine Gesundheit erhalten hast, nicht gut und du denkst, was wird wohl passieren, aber das, was in dir geschieht, ist größer als das, was die äußeren Umstände dir sagen. Und vielleicht befindest du dich in einer Lage, die du hast oder die du verabscheust, weil du überhaupt nicht da sein möchtest. Josef, er war verkauft als Sklave. Ich kann mich nicht vorstellen, dass er Juhu geschrien hat, als das passierte. Aber, weißt du, es gibt doch so ein katholisches Gebet, ich weiß nicht mehr, wie es ist, aber so Herr, hilf mir, das zu ändern, was ich ändern kann und hilf mir, um die Sachen, die ich, genügsam zu sein oder zufrieden zu sein, wie die Sachen, die ich nicht ändern kann. Es gibt manche Sachen, die wir nicht ändern können in unserem Leben. Es gibt manche Sachen, die einfach passieren und manchmal verstehen wir es nicht. Aber können wir mitten in dieser Situation trotzdem gesegnet sein? Trotzdem sagen, wow, der Segen Gottes liegt auf mein Leben. Ich bin gesegnet. Das war Josef. Josef, er war ein Stehaufmenschen. Er hatte das, was in ihm passierte, war viel stärker und viel klarer, egal was seine äußeren Umstände ihm gesagt haben. Überall, wo Josef hinging, schlägte er Wellen um sich herum. Da, wo er hinging, ihr wisst, so wenn ein Boot irgendwo hinfährt, dann, wie heißt das, dann macht es Wellen. Oder wenn wir irgendwie einen Stein im Wasser werfen, dann kommen solche kleine Wellen. Aber da, so, und so soll es mit uns als Christen sein. So, wir sollen da, wo wir hinkommen, sollen wir Wellen machen. Wir sollen das Leben, das in uns ist, nach außen tragen. Wellen in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft sollen wir schlagen für Jesus. Wellen von seiner bedingungslosen Liebe, Wellen von Großzügigkeit, Wellen von Beständigkeit. Da, wo wir sind, sollen wir dafür sorgen, dass Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Und manchmal ist es mit Worten und manchmal ist es ohne Worte. Manchmal können wir einfach auf einer sozialen Ebene Menschen begegnen und Menschen die Liebe Christi nahebringen. Und dann manchmal ist es Zeit, dass wir den Mund aufmachen und dass wir erzählen von der Liebe und von der Zuversicht, die wir in Christus erlebt und empfangen haben. Damit Menschen auch zu Jesus finden können. Was in uns ist, ist größer als was um uns herum ist. Und wir prägen unser Umfeld mit der Gegenwart Gottes. Josef, sein Traum ist ein überfließender Traum. Sie haben ihn in der Grube oder in eine Grube geworfen. Sie haben ihn als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber der Gottestraum in ihm konnten sie nicht wegnehmen. Es blieb genau dort. In Josef 1. Mose 39, jetzt gehen wir weiter, Vers 6 und 7 geht es weiter. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Wisst ihr, dass ich als Zweitname Josef heiße? Wirklich? Ich sag's nur. In einer anderen Übersetzung steht, Josef war ein ausnehmend schöner Mann. Das gefällt mir. So kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf. Komm mit mir ins Bett. So ohne, wie heißt das, lang drum zu reden, wollte diese Frau etwas von ihm. Wir haben gesehen, die erste Prüfung, die Josef erfuhr, war die Prüfung der Ablehnung. Und die nächste Prüfung kam jetzt dran und das war die Prüfung der Versuchung. Die Prüfung der Versuchung. Und die Frage ist, wenn die Versuchung kommt, wirst du den Köder annehmen? Denn das Beispiel, was ich soeben von den Ratten gegeben habe, ist, dass das Rattengift wird quasi so gemacht, dass es als Köder dargestellt wird. Es ist ein Köder, um die Ratten zu locken, damit sie essen. So, es wird irgendwie schön gemacht, 99% Rattenfutter, 99% das, was schön und gut und wohl und toll und 1%. So, es ist irgendwie da drin. Und die Botschaft heute heißt, nimm den Köder nicht an. Nimm den Köder nicht an. Es gibt leider viele Beispiele von Männern und Frauen, die Gott einen Traum gegeben hat. Ein Mandat, eine Plattform, um zu sprechen. Eine Plattform, um etwas zu bewegen. Irgendwo, dass sie einen Unterschied machen konnten in dieser Welt. Aber die sind leider gescheitert, als es genau um diese Prüfung der Versuchung ging. Und wir können so begabt, so talentiert sein. Wir können wirklich die beste, die schönste Gabe haben, die es gibt. Aber wenn unser Charakter nicht geformt wird, dann werden wir scheitern. Wenn unser Charakter die Gabe oder den Traum, den Gott uns gibt, nicht tragen kann, dann werden wir scheitern. Und ich glaube an Charisma, das sind die Gaben, aber ich glaube auch an Charakter. Und sehr, ich habe mal eine Predigt gepredigt, Charisma und Charakter. Weil sehr oft hören wir Charisma vor Charakter. Und ich glaube, ich verstehe das, was auch gemeint ist. Auf einer Seite brauchen wir können viel Charisma, wir können viele Gaben haben, wir können talentiert sein, wir können, wenn wir reden, wir wirklich Leute so berühren oder in das, was wir tun, können wir so geschickt und so gut sein. Aber wenn das Charakter fehlt, dann lohnt sich das nicht. Aber ich glaube nicht nur, dass es Charakter ist, denn wir brauchen Charakter und Charisma. Denn manche Leute, die ihr Charakter ist wirklich von Gott geformt, und darum geht es eigentlich heute in der Predigt, dass wir schauen sollen, dass unser Charakter, unsere Integrität und das, was wir sind, dass wir immer weiter dran arbeiten. Aber was nützt sich viel Charakter, wenn eine Not da ist und Leute Befreiung brauchen, aber da ist keine Kraft, da ist kein Charisma, um diese Not zu lindern? Da ist kein Mandat, da ist keine Autorität, um diese Sache anzugehen. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides als Christen. Aber lass uns nicht den Fehler machen, dass wir bauen auf Charisma, dass wir bauen auf unsere Gaben, dass das Gott uns gibt und das Charakter fehlt. Denn wenn wir auf diese Art und Weise bauen, wird irgendwann das Ganze zusammenbrechen. Beide brauchen wir. Wir sollen als Oase, sollen wir eine Kirche sein, die für Integrität und für Charakter steht. Damit unser Traum uns nicht zu einem Ort führt, an dem unser Charakter uns nicht mehr tragen kann. Als Frau Potiphar, ihr Name wird da nicht erwähnt, aber als Frau Potiphar da versucht, Josef zu verführen, sie tut das um und wunden und sie sagt, schlaf mit mir. Und plötzlich ist eine Versuchung da. Wir haben es nicht gesucht, aber plötzlich ist es da. Josef hat es nicht gesucht, aber es gibt einen Grund, warum er genau in diese Art und Weise versucht wurde. Vielleicht denkst du, dass Josef keine Gefühle hatte. Natürlich hatte er Gefühle. Und natürlich hat er auch gesehen, dass diese Frau attraktiv war für ihn. Aber er hatte feste Überzeugungen, die viel wichtiger waren als die Gefühle, die in dem Moment da waren. Und plötzlich ist die Versuchung da und dann redet die Versuchung. Ne? Die Versuchung kommt und die sagt, ach, keiner wird es je erfahren, wenn du das jetzt machst. Ist doch egal. Alle machen es. Und keiner wird es merken. Keiner wird es erfahren, wenn du in die Kasse greifst. Weißt du? Keiner wird es erfahren, wenn du einen Seitensprung machst. Keiner wird es erfahren, wenn du die Pornos, wie heißt das, im Internet reinschaust, wie heißt das, anschaust. Und all diese Sachen, die wir im Verborgenen machen, wo keiner es sehen darf und wir es trotzdem tun. Und die Versuchung, die kommt und die Frage ist, was tun wir? Wisst ihr, der Teufel hat eine Masche. Und seine Masche ist, hat Gott wirklich gesagt, dass es so ist? Das war, was er benutzt hat, als Adam und Eva versucht wurden. Bei der ersten Versuchung, und seine Masche ist noch immer der gleiche, sehen wir genau das. Der Teufel, er sagt, ja, es gibt einen Baum, eine Frucht, aber hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr davon isst? Hat Gott wirklich gesagt, er sät Zweifel? War das wirklich seine Worte oder ist ein bisschen Spielraum da? So was das Moral angeht, können wir nicht ein bisschen Spielraum einbauen? Müssen wir so strikt sein? Müssen wir so streng sein? Nein, wir können doch ein bisschen Spielraum machen, damit wir ein bisschen flirten können mit der Sünde, ein bisschen spielen können mit das, was nicht in Ordnung ist. Oder man hört, es ist doch nicht so schlimm, alle anderen machen es auch. Oder du hast es dir verdient, es ist doch okay. Aber meine Botschaft heute ist, nimm den Köder nicht an. Denn es sieht gut aus, es hört sich gut an, aber wir vergessen, dass letztendlich es uns innen drin töten wird, wenn wir das tun. Zum Glück war Josef ein Mann mit fester Überzeugung und er wusste, vielleicht sehen die anderen es nicht, vielleicht, aber Gott sieht es, Gott weiß es und ich lebe in erster Linie vor dem Angesicht meines Gottes. Und so sollen wir als Christen leben. Wir sollen so leben, dass wir sagen, egal ob Menschen es sehen, ich will integer sein. Und Gott sieht es, ob ich integer bin oder nicht. Zu oft machen wir Sachen nur für die Augen von Menschen. Und wir sollen nicht für die Augen von Menschen leben. Wir sollen für Gott leben. Nimm den Köder nicht an. 1. Mose 39, Vers 8 und 10 geht es weiter. Aber er weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich. Wisst ihr, der Baum, weißt du, im Garten Eden? Gott hat gesagt, alle Bäume des Gartens dürft ihr essen. Alle Bäume, nur eine nicht. Aber sehr oft drehen wir das um und wir sagen, ah, wir dürfen gar nichts machen. Und nein, aber das ist es nicht. Gott sagt, es gibt so die Freiheit, die wir haben, ist groß. Die Prüfung ist klein. Er sagt, alles hat er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich diese große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Jetzt ist die Frage, wie können wir, wenn die Versuchung kommt, wie können wir standhalten, dass wir nicht nachgeben? Und ihr seht, die Versuchung, die bei Josef war, war täglich. Jeden Tag kam sie. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber vielleicht ist sie an ihm vorbeigegangen, weil sie hat so ein bisschen, oder hat Sachen gemacht und hat Augenzwinkern gemacht und Josef doch. Und dann hat sie, als sie einen Moment gefunden hat, hat sie dann so mit ihm geredet und komm doch bitte und es ist doch nicht so schlimm und was auch. Aber jeden Tag, da steht, Tag für Tag redete sie auf Josef ein und versuchte ihm zu verführen. Wisst ihr? Ich habe einige Punkte, wie wir die Versuchung überwinden können. Und mein erster Punkt ist, verstehe den Preis. Verstehe den Preis. Josef, er verstand den Preis der Versuchung. Warum würde er seinen Gottestraum aufgeben, das, was Gott für ihn hat, für eine schnelle Nummer, für irgendetwas, das ihm eine direkte Befriedigung geben würde, aber alles würde er damit verlieren. Wie zerstört man am besten einen Gottestraum? Ein Kompromiss nach dem anderen. Wenn wir anfangen, Wasser in den Wein zu tun, so jeden Tag würde auf ihm eingesprochen. Und er konnte nach erst nein. Also ein Kompromiss nach dem anderen. Er konnte in seine Gedanken konnte er sagen, ja, okay, aber vielleicht doch ja. 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 Und er war schon da, wo er nicht sein wollte. Aber er verstand den Preis. Und er sagte, ich werde nicht kompromittieren. Ich werde keinen Kompromiss machen. und meine Überzeugungen treu bleiben. Der Köder, den der Teufel benutzt, ist immer genau auf dich abgestimmt. Meine Versuchung ist nicht deine Versuchung. Es gibt manche Leute, die eine bestimmte, so wir sehen hier, ist die Versuchung ist eine Frau, aber was ist deine Versuchung? Was ist das, was dich, wo du merkst, da wird meine Integrität angefochten. Ich bin versucht, mein Standard, meine Messlatte, meine Maßstäbe irgendwie ein bisschen runterzusetzen. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir die Versuchung widerstehen wollen, ist, widerstehe den Drang. In 1. Mose 39, 11 bis 13 geht es weiter. Einmal hatte Josef im Haus zu tun und niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Und jetzt wird's spannend. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt mit mir ins Bett. So, sie hat die ganze Zeit versucht. Und jetzt war die Gelegenheit da. Sie hat eingearbeitet, sie hat gewirkt. Und jetzt war der Moment, wo sie zuschlagen konnte, wo die Versuchung zuschlagen konnte. Komm jetzt mit mir ins Bett. Und dann sagt die Bibel, er riss sich los und er lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Wisst ihr, wenn wir unsere moralische Messlatte nicht vor unserer Versuchung klar ist, ist der Kampf schon verloren. Wenn wir in unsere Herzen nicht vor der Versuchung schon sagen, das ist meine Messlatte und daran werde ich mich halten. Wenn wir warten, bis der Versuchung da ist, dann werden wir scheitern. Es gibt ein Beispiel von einem Streichholz. Wir reden über Australien und was da passiert. Stellt euch mal vor, ich nehme ein Streichholz, ich zünde es an und so ein Feuer ist so einfach zu löschen. Ich muss nur pusten und es ist nicht mehr da. Aber nehme ich dieses Feuer und ich gehe zu einer Gardine und ich zünde es an und ich gucke, es sieht schön aus. Wow, das Licht ist so toll. Es wird ein bisschen größer. Wow, es ist jetzt sehr groß. Und wenn es dann so brennt und ich dann sage, lösche es und ich mache, ich kann es nicht mehr löschen. Weißt du, wenn ich jetzt nach Australien gehe und ich versuche auf die gleiche Art und Weise die Brennen dort zu löschen, wie ich Streichholz versuche zu löschen, es hat überhaupt keine Wirkung. Unsere Maßstäbe, unsere Messlatte muss uns schon vorher klar sein. Denn wenn es brennt, ist es zu spät. Wenn es brennt, können wir direkt quasi zuschlagen. Wenn du Probleme mit zum Beispiel Alkohol hast, gehe nicht in einen Bar. Und so, wie stark kann ich sein? Wenn du Probleme mit Alkohol hast, meide die Versuchung. Wenn du Probleme mit Internetporno hast, geh nicht mit deinem Handy ins Bett und ich werde nur so ein bisschen scrollen. Weil dann wirst du genau das tun, was du nicht tun wirst. Jesus, er würde auch versucht, aber die Bibel sagt, er sündigte nicht. Manche Leute haben irgendwie das Gefühl, dass Jesus nicht versucht wurde. So Jesus war auch ein Mensch, genau wie wir, sagt die Bibel. Das bedeutet, dass Jesus auch sexuelle Gefühle hatte und dass Jesus auch versucht wurde. Und die Bibel sagt, Jesus, er wurde versucht, aber er sündigte nicht. Und wisst ihr, wenn das da steht, dann glaube ich, dass es bei uns auch möglich ist, Sünde zu überwinden. Nicht, weil Jesus Gott war, konnte, hat er die Sünde quasi überwunden. Aber weil er das Feuer, sobald es anging, ausgepustet hat. Weißt du, wenn die Gedanke kommt, wenn die Verlangen kommen, wenn der Drang kommt, was tue ich damit? Da müssen wir das anhalten. Wir sollen nicht gucken, wie nah kann ich bei der Sünde sein, ohne zu sündigen? Wie nah kann ich beim Feuer bleiben, ohne mich zu verbrennen? Ich muss sagen, nein, das ist eine Gefahr für mich. Ich bleibe ganz, ganz weg. Und dann klappt es, wenn der Sünde zuschlägt, dass ich dann fliehen kann, dass ich dann laufen kann. Und was er hier getan hat, er hat nicht einfach gesagt, nein, ich bin stark. Frau, lass mich, ich werde das nicht, aber ich bin stark, ich bleibe einfach hier. Nein, er wusste, wenn ich hier bleibe, weiß ich genau, was passiert. Ich weiß genau, dass ich meine Maßstab nicht festhalten kann. So, was hat er getan? Er ran er flüchtete für diese Versuchung. Und wie hat Jesus Sünde besiegt? Wie hat Jesus die Versuchung besiegt? Indem er Gottes Wort zitiert hat. Kennt ihr die Versuchung in der Wüste, als Jesus versucht wird? Dann steht er da und dann sagt der Teufel, guckt mal, alle Reichtümer dieser Welt, alles kann ich dir geben. Und dann sagt er, aber es steht geschrieben, wir sollen dem Herrn, unseren Gott, nicht versuchen. So, Jesus hat Gottes Wort genommen und wenn der Versuchung kam, hat er Gottes Wort genommen. Und das war seine Waffe. Das ist mein dritter Punkt, proklamiere Gottes Wort oder zitiere Gottes Wort als eine Waffe gegen diese Versuchung. Wenn wir angegriffen werden, wenn wir dann können wir diese Versuchung vereiteln durch das Wort Gottes. Denn Gottes Wort hat Kraft. In Psalm 119, Vers 9 steht, wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Übrigens auch ältere Menschen. Indem er sich nach deinem Wort, Herr, richtet. Ich bewahre, die nächste Folie, genau. Oder ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich gegen dich nicht sündige. Ich nehme dein Wort und bewahre es in meinem Herzen. Eine gute Gewohnheit, die wir haben können als Christen, ist täglich in der Bibel zu lesen. Ist einfach täglich Gottes Wort zu nehmen und es zu lesen. Und warum ist es eine gute Gewohnheit? Weil wir damit uns Gottes Wort quasi, wir füttern uns mit Gottes Wort. Und es tut etwas in uns und mit uns. Und wenn wir Gottes Wort zu uns nehmen, dann wenn die Versuchung kommt, dann wird Gottes Wort lebendig werden in unsere Herzen. Und dann werden wir zu der Feind und zu der Versuchung sagen können, nein, es steht geschrieben. Nein, Gottes Wort sagt mir, So. Nein, ich tue es nicht. Wenn wir versucht werden mit Sorgen und wir merken, ich mache mich Sorgen über den Tag von morgen. Hey, warte, das ist doch eine Bibelstelle. Mach dich keine Sorgen über den morgigen Tag. So, Gott sagt, ich soll mich keine Sorgen machen. Teufel und Versuchung, ich mache mich keine Sorgen, denn Gott sorgt für mich. Gottes Wort sagt das. Und so nehmen wir Gottes Wort, wir zitieren es und wir proklamieren es und dadurch kommt ein Schutz über uns. 1. Mose 39, 13 bis 20. Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, seht euch das an. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und er wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Und sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Und als auch zu ihm sagte sie, dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast. Adam hat gesagt, es ist die Frau, die du mir gegeben hast. Also das ist der Grund, warum. Drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Und als ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen in das königliche Gefängnis bringen. Josef, er trifft die richtige Entscheidung. Und dann würde man denken, ja, er hat doch integer und gut gehandelt. Jetzt wird die ganze Welt applaudieren und sagen, gut gemacht, toll getan. Nein. Manchmal ist der integere Weg der einsame Weg. Wenn wir wirklich für Gott gehen und wirklich mit Gott gehen, ist es oft so, dass wir trotzdem missverstanden werden und dass trotzdem diese Ablehnung weitergeht und Menschen es nicht verstehen. Josef, er hat das Richtige getan, aber kam trotzdem am falschen Ort an, im Gefängnis. War das die Berufung? War das der Gottestraum? Nee. Warum muss er jetzt noch tiefer, noch weiter runter? Erst als Sklave verkauft und dann ins Gefängnis. Aber halte fest, wenn du das Richtige tust. Auch wenn es in erster Linie bedeutet, dass du am falschen Ort gelangst. Dass du nicht da hinkommst, wo du sein möchtest. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, und jetzt kommen wir zum Ende. Egal wo wir hinkommen, Gott ist mit mir. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Ob es als Sklave im Hause Potiphas ist oder im Gefängnis ganz alleine, ich bin gesegnet. Und die Geschichte geht zu Ende in 1. Mose 39. Heute haben wir ein ganzes Kapitel gemeinsam gelesen. Vers 20 bis 23, da steht, Josef war nun also im Gefängnis. Genau da, wo er war am Anfang von Kapitel 39. Da war er nicht im Gefängnis, aber er war Sklave, gerade verkauft. Es war dieses Moll, was in sein Leben stattfand. Josef war nun also im Gefängnis, aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Und der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr mit ihm war und alles gelingen ließ, was er tat. Ist das nicht bekannt? War das nicht die gleiche Geschichte wie mit Potiphar? Wisst ihr? In der Bibel, im Psalm 118, Vers 24, glaube ich, steht, selbst wenn wir durch ein Tal von Sträuchern gehen, wir machen es zum Quellort. Und das ist die Kraft, die Christen haben. Wir sind gesegnet. Und manchmal gehen wir durch Situationen, die wir nicht ändern können. Okay, dann machen wir es zu Quellort. Das bedeutet, ich bin in der Situation und ja, es sind Sträucher, es ist bitter, es ist aber wir machen es zu Quellort. Egal, wo Josef war. Und ich möchte behaupten, auch wenn er noch tiefer sinken würde, auch wenn noch weiter gehen würde, er würde immer wieder aufstehen. Warum? Weil Gott mit ihm war, weil er wusste, ich bin gesegnet, weil der Gottestraum in ihm gelebt hat, weil er wusste, der Plan, der Gott mit mir hat, wird erfüllt werden. Gott hat einen Plan mit mir leben. Nicht Menschen haben zu mir gesprochen, Gott hat zu mir gesprochen. Und deswegen wird das, was Gott gesagt hat, passieren. Am Ende war er genau wie am Anfang, aber kein Problem, denn wir machen weiter. Und der Segen Gottes ruht auf mein Leben. Ja, jetzt gehe ich durch eine schwere Zeit, aber trotzdem werden die Menschen um mich herum gesegnet werden. Die Menschen um mich herum werden den Segen Gottes spüren. Jetzt waren es die Leute im Gefängnis. Und er wurde als Leiter angestellt im Gefängnis. Er war im Hause Potiphas und er wurde als Leiter angestellt. Und es war eine Vorbereitung auf das, was Gott für ihn hatte. Weil irgendwann würde er ganz Ägypten regieren. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, ich bin berufen und ich will dieses oder jenes tun, aber ich bin nicht bereit, im Kleinen treu zu sein. Ich bin nicht bereit, wenn keiner es sieht, es auch zu tun. Es ist die Herzenseinstellung, die da wichtig ist. Egal, ob Menschen es sehen, ich tue es für Gott. Egal, ob andere applaudieren, wenn ich es tue, ich bleibe integer. Egal, ob diese Welt mich ablehnt, ich folge Jesus nach. Lass uns zusammen aufstehen. Wisst ihr, sie können deine Position wegnehmen, aber nie deine Bestimmung. Das, was Gott für dich hat, das, was Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, kann niemand dir wegnehmen. Halte fest. Sei ermutigt heute. Wenn du heute hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, möchte ich heute Morgen an dich appellieren. Ich möchte sagen, lass dich mit Gott versöhnen. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist das Höchste, um in Beziehung zu Gott zu kommen. Und wir können das machen, indem wir ein Gebet sprechen, indem wir Gott fragen, Gott, vergib mir meine Schuld und reinige mich von meinen Sünden. Und ich nehme dich auf als Herr und Erlöser. Lass uns das zusammen beten. Aber wenn du hier bist und dieses Gebet ist für dich, bete es vom Herzen. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Ich wende mich ab von alles Falsche, was ich getan habe. Ich brauche deine Vergebung. Vergib mir, Jesus. Vergib mir für meine Sünden. Ich möchte ein neues Leben beginnen mit dir. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein Kind sein. Sei mein Gott, sei mein Herr. Erfülle mich mit deinem Geist. Ich möchte dir von jetzt bis in alle Ewigkeit nachfolgen. In Jesu Namen. Amen.